Ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe, wenigstens einmal in der Adventszeit hier bei euch sonntags zu sein. Weil es gefällt mir hier gut. Ihr bringt so ein bisschen Adventsstimmung rüber. Ihr habt einen schönen Weihnachtsbaum. Ich bin noch auf der Suche nach einem. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Und es ist einfach gut, dass wir heute Nachmittag hier in Dorf Chemnitz sein können. Es ist schon Nachmittag, glaube ich, 15 Uhr, bestimmt schon. Heute, da soll es ums Aufstehen gehen. Und meine Tochter, die ist oft erst um diese Zeit aufgestanden, weil sie hatte Nachtschicht. Als sie in der Berliner Stadtmission gearbeitet hat, da war sie im Winter dann mit dem Kältebus unterwegs und ist dann morgens früh dann auch erst nach Hause gekommen. Und hat dann eigentlich bis um diese Zeit geschlafen, manchmal sogar noch länger. Ja, wie ist das mit dem Aufstehen? Das ist ja bei vielen von uns so eine Sache. Es soll Menschen geben, die wachen morgens ganz alleine auf. Und die springen froh und gut gelaunt aus dem Bett. Und so ein Typ war mein Opa. Der hatte so einen inneren Wecker, der ihn passend zu den Jahreszeiten dann auch immer weckte. Der wurde einfach wach, war gut gelaunt und voller Tatendrang. Morgens im Sommer, dann stand er schon manchmal um 4 Uhr im Garten, hat nach seinem Regenbehälter geguckt, wie viel Milliliter es geregnet hat und alles Mögliche schon organisiert für den Tag und was im Garten dann auch zu tun war. Aber ich denke, es gibt auch eine andere Sorte Mensch, für die das ja doch eine kleine Schwierigkeit ist, die das nicht so gut können, wie mein Opa es konnte und die den Wecker am Morgen nicht so gerne hören. Und schon gar nicht zu dieser dunklen Jahreszeit, wo es morgens dann in der Regel stockdunkel ist und auch noch kalt. Und die meisten würden vielleicht den Wecker einfach in die Ecke schmeißen oder ausschalten und sich nochmal im kuscheligen Bett einfach umdrehen und ein bisschen weiter schlafen. Aber auch das sagt ja unsere Lebenserfahrung, es gibt dabei eine große Gefahr. Nämlich, wenn ich den Wecker ausschalte und mich dann nochmal rumdrehe, kann es passieren, dass er nicht mehr klingelt und ich weiter schlafe und einfach nur verpenne. Das gefällt dann meinem Arbeitgeber nicht so gut. Wenn Aufstehen für dich ein echtes Problem ist, dann hätte ich so ein paar praktische Geschenktipps, eben passend zu Weihnachten. Wie wäre es mit einem ganz originellen Wecker? Da gibt es zum Beispiel den praktischen Hantelwecker. Der hört erst auf zu klingeln, wenn du ihn 30 Mal gestemmt hast. Vorher schaltet er sich definitiv nicht ab. Ist das nicht eine gute Methode, um morgens aus den Federn zu kommen? Kostet 24,90 Euro bei Amazon. Aber vielleicht kennt ihr Clocky. Eine ganz andere Art von Wecker, ein Wecker auf Rädern. Der klingelt zur gewünschten Zeit, aber dann. Dann, wenn du ihn ausschalten willst, rollt er einfach davon. Er rollt durchs ganze Schlafzimmer, verschwindet unterm Bett oder läuft in irgendeine Ecke oder durch die Tür in den Flur und hört erst dann auf zu klingeln, wenn du es schaffst, den Notausknopf zu finden. Das ist eine sehr verlässliche Weckmethode. Vielleicht noch ein bisschen krasser, die tickende Zeitbombe. Wenn er klingelt, dann muss man die farbigen Kabel in der richtigen Reihenfolge auseinanderstecken. Und wenn du das nicht rechtzeitig schaffst, dann geht die Bombe hoch. Und zwar mit einem ohrenbetäubenden Lärm, der garantiert nicht nur dein ganzes Haus, sondern auch die gesamte Nachbarschaft aufweckt. Wie gut, dass es doch verlässliche Methoden gibt, damit wir morgens aus dem Bett kommen. Aber alles in allem, so wird der ein oder andere von euch sicherlich denken, das ist bis jetzt kein sehr adventliches Thema, sondern eher ein ungemütliches Thema. Methoden des morgendlichen Aufstehens, das scheint ja gar nicht zu dem zu passen, in welcher Zeit wir heute leben, nämlich zur Adventszeit, die doch in unseren Augen eher eine besinnliche, ruhige, gemütliche Zeit sein soll, wo wir den Adventskranz anzünden, heute schon die dritte Kerze. Es ist doch eine Zeit, wo wir Spritzgebäck essen und Glühwein trinken und vom Bürgermeister in Zwönitz vor dem ersten Advent hören Licht an. Aber das klappt nicht immer, so auch am Freitag vor dem ersten Advent in Zwönitz. Baum und Pyramide wollten einfach nicht leuchten. Aber dann mit Verspätung doch. In der alten Kirche, in der frühen Christenzeit, da war die Adventszeit keine Kuschelzeit, sondern eine Buß- und Fastenzeit. Und die Christen, die zogen in den Adventstagen nicht die Bettdecke über den Kopf, sondern sie bereiteten sich auf die Ankunft ihres Herrn vor. Ich habe heute mit einer meiner Schwiegertöchter gesprochen und sie erzählte mir, dass sie jetzt in der Adventszeit auf Süßigkeiten verzichtet. Stellt euch das mal vor. Zum Glück ist der Sonntag da nicht mit drin. Also sonntags darf sie. Und sowas, das dürfen wir heute auch nicht vergessen, was damals war. Buß- und Fastenzeit. Und genau in diese Richtung, da geht auch der Bibeltext aus Römer 13. Und ich lese die Verse 11 bis 14. Macht ernst damit, und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Na, wenn das kein Wecker ist, der klingelt, wenn das keine Bombe ist, die so richtig explodieren kann, diese Worte sind ein Weckruf. Und das ist sehr ernst. Wie spät ist es eigentlich? Wenn morgens mein Wecker klingelt, dann stelle ich mir oft die Frage, wie spät ist es denn eigentlich? Und was mache ich? Ich schaue auf die Uhr. Advent heißt also, als allererstes zu erkennen, welche Stunde hat denn geschlagen? Wie kann ich die Zeit erkennen, von der Paulus hier redet? Wie kann ich die Zeit messen und zu welchem Ergebnis komme ich? Wer die Tageszeit wissen will, der schaut auf die Uhr. Die Jahreszeit herauszufinden ist auch kein Problem, besonders wenn es morgens kalt ist oder die Blätter von den Bäumen fallen. Wer die Lebenszeit wissen will, der kann zum Beispiel in den Spiegel schauen, und wenn ich meine grauen Haare sehe, dann weiß ich auch, ich bin keine 20 mehr. Und mit 70 hat wohl auch keiner mehr die faltenfreie Babyhaut wie mit einem Jahr. Ich kann also durch bestimmte Hinweise, die ich auswerte, die Lebenszeit bestimmen. Ist jemand 10 oder 40 oder 90 Jahre alt? Aber wie ist es mit der Weltzeit, von der Paulus hier redet? Woran kann ich die ablesen? Viele schlagen dazu die Zeitung auf oder sehen die Tagesschau oder gucken in den sozialen Medien, ob Facebook oder Instagram, Telegram oder X, je nach Schlagzeilengröße und Niveau, da weißt du dann über vieles mehr oder weniger genau Bescheid. Ist das so? Ukraine, Israel und Gaza, ein Krieg, wo kein Ende in Aussicht ist, Antisemitismus, der sich ausbreitet, massiv, Staatsverschuldung, Überalterung der Gesellschaft. Im Jahr 2050 wird etwa ein Drittel unserer Bevölkerung älter als 65 Jahre sein. Und wer anhand der Zeitungsschlagzeilen über die Weltzeit nachdenkt, was denkt der? Es ist 5:05, rabenschwarze Nacht. Jemand sagte mir einmal, ich habe die Zeitung abbestellt, wenn ich sie morgens lese, dann werde ich depressiv. Aber wer die Weltzeit wissen will, der ist eingeladen, neben der Zeitung und den sozialen Medien auch mal die Bibel aufzuschlagen und darin zu lesen. In der Bibel, da wird uns eine völlig andere Uhr vorgestellt. Und wer auf Gottes Uhr schaut, und das wollen wir heute gemeinsam tun, der kommt zu einem ganz anderen Messergebnis. Nämlich, es ist nicht rabenschwarze Nacht, sondern es wird hell. In Vers 12, da heißt es doch, die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nahe herbeigekommen. Es gibt also keine schaurige Götterdämmerung, sondern die Morgendämmerung einer neuen Welt. Christen sind definitiv keine Schwarzseher. Es gibt Hoffnung am Horizont. Christen wissen, uns schlägt nicht die letzte Stunde, egal was passiert, sondern uns leuchtet ein neuer Tag. Martin Luther, der hat immer gesagt, die Bibel ist kein Morgenevangelium, die Bibel ist ein Morgenevangelium und wir tun gut daran, keine Abendausgabe daraus zu machen. Die Bibel ist ein Morgenevangelium und wir tun gut daran, keine Abendausgabe daraus zu machen. Und der Liederdichter Jochen Klepper, der hat es so formuliert, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Deshalb raus aus den Federn. Das ist die Botschaft des Advents. Stehe auf vom Schlaf, dein Heil ist nahe. Mit allem, was wir in der Adventszeit planen und gestalten, wollen wir diesen Sinn der Adventszeit zur Geltung bringen? Tun wir es, auch wenn wir uns damit in Widerspruch zu manchen setzen, was uns umgibt? Denn die Adventsstimmung, die hat sich um uns her ausgebreitet und die spricht zum Teil eine ganz andere Sprache. Einschläfern will sie und nicht aufwecken. Schlafe in himmlischer Ruhe. Das ist die Stimmung, die uns in diesen Tagen auf den Weihnachtsmärkten ins Ohr gedudelt wird. Paulus ist der Meinung, dass Advent nichts mit Schlaf in himmlischer Ruhe zu tun hat, sondern damit, es ist Zeit aufzustehen. Manchmal sind wir aber gerade in dieser Adventszeit wie hypnotisiert. Im Griechischen heißt Schlaf ja auch Hypnos. Wir sind hypnotisiert durch die ganze Dunkelheit und Not um und in uns herum. Und wir dösen dahin und merken gar nicht mehr, wie um uns das Leben, die Hoffnung und die Freude, wie sie wegfallen und wie sie uns geraubt werden. Paulus meint, dass wir genau an diesen Stellen aufgeweckt werden müssen. Was brauchen wir? eine wirkliche Erweckung, ein geistliches Erwachen. Für die Adventszeit ist die Zeitansage des Apostels Paulus ganz klar. Advent heißt nicht, wir können ruhig weiterpennen. Advent heißt auch nicht, es wird Zeit, dass wir in Panik ausbrechen, sondern Advent heißt, es ist jetzt morgen. Es ist Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen und aufzustehen. Wenn morgens der Wecker klingelt und wir dann aufstehen, dann hat das in der Regel auch immer damit etwas zu tun, dass wir Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen. Dass wir den Schlafanzug ausziehen und die Kleider anziehen, mit denen wir in den Tag starten möchten. Der Morgen Gottes, der anbrechende Tag Gottes, die Erwartung der Ankunft Gottes in dieser Welt und in unserem Leben, der Advent Gottes, hat laut Paulus auch damit etwas zu tun. Es gilt, gewisse Dinge abzulegen, und es gibt Dinge, die wir anziehen müssen. Die Nacht geht bald zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Advent, Leben, hat also ganz konkrete Folgen. Erweckung geschieht in unserem Leben nicht dort, wo wir gefühlsmäßig stark angerührt werden und deshalb ein Halleluja singen. Erweckung hat mit dem Leben zu tun und damit, dass sich Dinge verändern. Immer wieder höre ich, wie Menschen durch einen Gottesdienst oder einen Alpha-Kurs oder ein Konzert gefühlsmäßig stark angerührt werden. Doch Paulus, er macht hier ganz klar, wenn nur unsere Gefühle bewegt werden, bricht deshalb noch kein Advent an. Advent bricht dort an, wo sich die Botschaft Gottes konkret in deinem Tun und in deinem Lassen niederschlägt. Advent bricht dort an, wo wir Dinge ausziehen und etwas anderes anziehen. Und deshalb raus aus dem muffeligen Schlafanzug und rein in die frischen Klamotten. Zum Advent gehört es, dass wir die Werke der Finsternis ausziehen und ablegen. Paulus, der wird hier ganz konkret. Zum hellen Tag, da passen keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und keine Rivalitäten. Durchzechte Tavernennächte in Rom, die gehörten nicht zu den Kleidern, die einem Christen stehen. Lieblosigkeit, ein egoistischer Lebensstil und Verantwortungslosigkeit hat nichts bei den Leuten verloren, die Jesus Christus entgegengehen und mit ihm zusammen sein wollen. Lasst uns ehrbar leben, lasst uns Christusgemäß leben. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich immer wieder hören, weil wir das von unserer Natur aus nicht alleine tun. Die Frage, wie wir als Christen leben, die Frage der christlichen Ethik ist keine Nebensache und keine schöngeistige Übung. Leben als Christ hat Auswirkungen auf meinen Körper. Was esse ich? Wie viel esse ich? Wie viel trinke ich? Wie gestalte ich meine Sexualität? Wie gestalte ich meine Beziehungen zu anderen Menschen? Das neue Leben, das Jesus uns schenkt, ist keine Gefühlsduselei. Es verändert unseren Alltag. Die Werke der Finsternis ausziehen und im Gegenzug die Waffen des Lichts, ja, den Herrn Jesus selbst anziehen, das ist die Alternative, die Paulus uns hier gibt. Lange habe ich darüber nachgedacht, was Paulus wohl mit diesen Waffen des Lichts meint. Da wird seine Sprache ja plötzlich sehr militärisch. Waffen, mitten im Advent, wo doch alles so friedlich sein soll, passt das zusammen? Und was meint er eigentlich? Wenn Paulus hier von Waffen redet, dann macht das zuerst einmal sehr deutlich, dass wir Christen in einem Kampf stehen. Wir stehen in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht vollendet. Und gerade weil das so ist, ist es nicht hilfreich, wenn wir uns die Bettdecke über den Kopf ziehen und geistlich weiterschlafen. Gerade weil das so ist, gilt es, aufzustehen und sich zu bekleiden mit den Waffen des Lichts. Was sind diese Waffen des Lichts? Wir lesen im Epheserbrief von der Waffenrüstung und wir lesen im 1. Thessalonicher Brief auch etwas davon, Kapitel 5. Dort heißt es ab Vers 5, als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Welche Kleider, welche Waffen werden hier genannt? Der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und als Helm die Hoffnung auf das Heil. Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die Kleider, das sind die Waffen des Lichts. Glaube, Liebe und Hoffnung sollen unsere Adventszeit in diesem Jahr natürlich maßgeblich prägen. Glauben, das heißt, dass wir positive Menschen mit Gottvertrauen sind und als solche morgens aufstehen. Liebe, das heißt, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen und um unsere großen und kleinen Probleme, sondern uns einen Blick bewahren für die Menschen neben uns. Hoffnung, das heißt, dass wir das, was uns in dieser neuen Woche begegnet, betrachten unter dem Blickwinkel des Himmels, dem wir entgegengehen. Dort wird das, was uns heute auch noch so belastet, keine Rolle mehr spielen. Und daraus dürfen wir Kraft schöpfen. Der regelmäßige morgendliche Ablauf in dieser Woche, der kann uns an drei Punkte erinnern. Wie spät ist es denn eigentlich? Es ist morgen. Und deshalb raus aus den Federn und rein in die Kleider. Merken wir uns doch in dieser Woche, wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach verpennen, sondern aufstehen. Lassen wir uns doch in dieser Woche wecken, nicht von irgendeinem skurrilen Wecker, sondern von unserem Herrn Jesus selbst. Lassen wir uns wecken von dem Vater des Lichts, der uns die Waffen des Lichts in die Hand gibt und sich an seinen anbrechenden Tag auf seine Kinder freut. Und deshalb dürfen wir ihm wach als Kinder des Lichts entgegengehen, gerade jetzt in dieser Adventszeit. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm, von dem Vater der Lichter. In diesem Sinn wünsche ich euch noch eine gesegnete Adventszeit und fröhliche Weihnachten. Amen. Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir Advent haben und dass wir in dieser Zeit uns immer wieder ganz konkret an das erinnern, was du uns gesagt hast, nämlich, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass du einmal in diese Welt gekommen bist, aber dass du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Und danke, dass wir uns darauf einfach auch freuen dürfen. Danke, dass wir deshalb auch so viele Dinge, die uns einfach bedrücken und belasten, ablegen dürfen, weil wir wirklich ja in diesen neuen Tag auch hineingehen, diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass du unser Leben schon hell gemacht hast, Herr. Und deshalb schenk, dass wir ja auch in diesem Licht unterwegs sind und auch in diesem Licht leben. Und dann können wir wirklich ein Zeuge von dir sein. Dann kann Erweckung beginnen in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde. Amen.